Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zu dieser Episode des Theorie-Podcasts der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der wir das Buch von Fritz Naftali besprechen mit dem Titel Wirtschaftsdemokratie, ihr Wesen, Weg und Ziel. Das Buch wird üblicherweise unter dem Namen von Fritz Naftali behandelt, aber es haben an diesem Buch auch andere Autoren wie Hilferding, Hugo Sinzheimer und Fritz Bade mitgewirkt. Zunächst ein paar Sätze zu Fritz Naftali selbst. Er wurde am 29. März 1888 in Berlin geboren, in eine jüdische Familie. Er starb am 30. April 1961 in Tel Aviv. In diesen Jahrzehnten ist außerordentlich viel passiert. Das ist eben auch ein wirklich reger Lebenslauf, den Naftali hatte. Er studierte unter anderem bei Werner Sompart Ökonomie und arbeitete dann als Exportkaufmann. 1911 wurde er Mitglied der SPD. Ab 1921 bis 1926 war er in der Handelsredaktion der Frankfurter Zeitung, hat in dieser Zeit auch ein vielgelesenes Buch über Handel geschrieben, also eben Erklärung von Handelsvorgängen, wurde dafür auch bekannt. Dann ab 1927 bis 1933 war er an der Forschungsstelle für Wirtschaftspolitik des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds. 1933 emigrierte er nach Palästina. Rückblickend sagt er, der sich selbst als Zionist verstand, dass es ein wichtiger Schritt in seinem Leben war, dieser Wechsel nach Palästina. Dort wirkte er bis 1936 als Dozent in Haifa und Tel Aviv. Ab 1937 war er Stadtratsmitglied in Tel Aviv, 1941 Mitglied des Abgeordnetentags in Palästina, 1938 bis 1949 leitete er die Arbeiterbank des Gewerkschaftsverbandes Histadrut. 1949 bis 1959 war er Mitglied der Knesset und gleichzeitig eben Wirtschaftsberater des Ministerpräsidenten von Israel. Ab 1952 bis 1959 wirkte er in verschiedenen Ressorts als Minister. Man kann sagen, dass viele der Denkmotive, politischen Motive, die ihn in der Zeit der Weimarer Republik beschäftigt haben, dann auch für ihn in Israel wichtig waren, nämlich Mitbestimmung der Arbeitnehmer, landwirtschaftliche Gemeinschaftssiedlung und die Bildung und Förderung von Gewerkschaftsunternehmen und Genossenschaften. Auf diese Aspekte kommen wir dann ja gleich noch. Das Buch Fritz Naftalis und der anderen, also Hilferding, Sinzheimer und Bade, zu Wirtschaftsdemokratie, ihr Wesen, Weg und Ziel, war gedacht als ein Bericht, als eine Denkschrift, die im Auftrag des Allgemeinen Gewerkschaftsbunds Deutschlands verfasst wurde. Man muss sagen, es ist eigentlich ein reformistisches Buch, wenn man so will, ausdrücklich, also ein sozialreformerisches Buch mit aber einer ganzen Reihe von radikalen Aspekten, die dann noch anzusprechen sind. Die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie, die hier in dem Buch vertreten wird für die Gewerkschaften der Weimarer Zeit, ist eine Forderung, die schon viele Jahrzehnte zuvor immer wieder von den Gewerkschaften formuliert wurde. Man kann sagen, schon vor der 48er-Revolution wurde von Arbeitern gefordert, dass dieser Druck, der von Aufsehern und Werkmeistern ausgeht, eben weggenommen wird durch freie Wahlen. Und dann um 1900 formuliert Karl Legien in Ziele und Mittel der deutschen Gewerkschaftsbewegung, dass es für die Lebenshaltung der Arbeiterbevölkerung und die Gewerkschaftsbewegung wesentlich darum geht, den Absolutismus im Fabrikbetriebe zu beseitigen und an dessen Stelle die demokratische, sozialistische Organisation der Betriebsstätten einzurichten. Also das hat schon eine lange Tradition. In England wurde Wirtschaftsdemokratie seit Ende der 1890er Jahre unter dem Ausdruck Industrial Democracy diskutiert von Sidney und Beatrice Webb. Also es gibt diese verbreitete Vorstellung von Demokratisierung in den Betrieben, in der Gesellschaft. Das Buch reagiert auch auf die Rätebewegung, das Scheitern der Rätebewegung, auch auf insgesamt auf den Rätegedanken in der Sowjetunion. Es ist indirekt eben auch gegen die Entwicklung in der Sowjetunion gerichtet. Es wird kritisiert, dass es zu autoritär ist, alles zu schnell angegangen wird. Und das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, dass man sagen kann, dass es um einen langsamen Prozess ist, der langfristig organisiert werden muss. Für Naftali und seine Mitautoren ist ganz wesentlich die Beobachtung, dass es gelungen ist, nach 1918 eine politische Demokratie einzuführen, auch in den Jahrzehnten davor in anderen Staaten als Deutschland, eben eine politische Demokratie, das allgemeine Wahlrecht also durchgesetzt wurde, es Parteien gab, Parteienwettbewerb, aber dass es genau genommen so etwas ist wie eine Art halbierte Demokratie, eben nur politische Demokratie, also die Bürger politisch frei sind, aber nicht in sozialer Hinsicht. Das ist aus seiner Sicht ein wichtiger Gesichtspunkt. Das Bürgertum wollte eigentlich keine Demokratie, deswegen wird auch abgelehnt, von bürgerlicher Demokratie zu sprechen, weil es keine öffentlich-rechtliche Regelung der wirtschaftlichen Tätigkeiten wollte und nach wie vor eigentlich auch nicht so richtig will. Also jede Regelung wird eben als Fessel, als lästig empfunden und genau genommen besteht die Vorstellung in einem Laissez-faire, also es laufen lassen. Was jetzt Naftali und seine Co-Autoren denken, ist, dass die politische Demokratie mit einer wirtschaftlichen Befreiung einhergehen sollte und politische Demokratie im starken Sinne auch gar nicht möglich ist, wenn es nicht zu einer Teilhabe der Arbeiterklasse kommt, also wenn die herrschende Klasse, die bürgerliche Klasse, eben zurückgedrängt wird. Dann besteht eben wirtschaftliche Unfreiheit in den Betrieben und in der gesellschaftlichen Organisation weiter, weil eben dann die Privatinteressen der Kapitaleigentümer die bestimmende Größe sind. Und das wird so detailliert dargelegt, dass es eben Despotie im Betrieb ist, dass es auch Despotie auf der Ebene der Marktakteure gibt, also dass die Akteure am Markt eben darüber entscheiden, wie sie investieren, in welche Produkte, in welchem Umfang, dass es eine Herrschaft gibt innerhalb des Staates und dass eben die Gesamtordnung der Gesellschaft dann von wenigen Kapitaleigentümern festgelegt wird. Also insgesamt ein sehr kritischer, kapitalismuskritischer Blick auf diese Verhältnisse, die der besitzenden Minderheit, also den Kapitaleigentümern, eine enorme wirtschaftliche Übermacht gewährt und ihnen Beeinflussungs- und Druckmittel zur Verfügung stellt. Was jetzt für dieses Buch und seinen Gedankengang von großer Bedeutung ist, ist, dass Naftali selbst genau das sieht. Also es gibt diese große Macht der bürgerlichen Klasse und er beobachtet jetzt auf der Basis von Überlegungen, die insbesondere Hilferding ausgearbeitet hat, eine Entwicklung hin zum organisierten Kapitalismus. Aus seiner Sicht ist Demokratie notwendiger Ausgangspunkt und Voraussetzung für die weitere Entwicklung, also für die politische, kulturelle und wirtschaftliche Befreiung der arbeitenden Menschen, wie es heißt. Und dafür ist die Grundlage und Voraussetzung einerseits die politische Demokratie, die eben unvollendet ist, solange es eben keine Wirtschaftsdemokratie gibt, und die reale Entwicklung einer zunehmenden Vergesellschaftung der Produktion und der Produktionsmittel. Und das wird eben dargelegt an den Prozessen der Kapitalkonzentration und der Marktentwicklung. Also, dass es sowas gibt wie die Durchsetzung, wenn man so will, eines immer umfassenderen Gemeinschaftsgedankens, einer Gemeinwesensorientierung, also die sich praktisch durch die Kapitalentwicklung selbst hindurch durchsetzt. Das ist eben die Monopolbildung, das ist die Kontrolle der Märkte durch große Unternehmen, durch Kartelle. Und zum Prozess des organisierten Kapitalismus gehört auch, dass eben die Versorgungsbetriebe in immer umfassenderem Sinne zur Verfügung gestellt werden müssen. Das heißt, vielfältige Aufgaben werden eben nicht mehr durch Einzelkapitale bewältigt, in denen dann jeweils die Kapitaleigentümer den einzelnen freien Arbeitern, Vertragsnehmern gegenüberstehen, sondern es bilden sich eben vergesellschaftete Betriebe heraus, also Betriebe, die eben dann mit anderen zusammengehen zu größeren Unternehmen und diese Unternehmen ihrerseits wiederum dann vergesellschaftet werden zu größeren Einheiten, also Monopolen oder gar marktbeherrschenden Trusts. Für Naftali ist diese Entwicklung deswegen von Bedeutung, weil sie darauf hinweist, dass es einerseits diese Vergesellschaftungsdynamik des Kapitals selbst gibt und auf der anderen Seite man sagen kann, dass die Struktur des Kapitalismus selbst veränderlich ist. Für die Argumentation ist es wichtig, also dass die Arbeiter, die Arbeiterbewegung mit dem Ziel des Sozialismus nicht wartet, bis die letzte Stunde des Kapitalismus schlägt, sondern weil der Kapitalismus selbst, seine Struktur veränderlich ist, kann sie eben auch im Prozess dahin, also zum sozialistischen Ziel, selbst schon gestaltet werden. Es wird wenig darüber nachgedacht, was genau dann mit dem Kapitalismus passiert, wenn er gestaltet wird, also es könnte ja auch dann wiederum kontraproduktive Ergebnisse geben. Aber für die Autoren ist wichtig, der Kapitalismus verändert sich selbst und ist auch deswegen veränderbar. Und das wählen die Formel, bevor der Kapitalismus gebrochen wird, kann er gebogen werden. Also die Arbeitnehmerschaft kann auch im Alltag, im wirtschaftlichen Alltag, im politischen Alltag, die Willkür der Unternehmer einschränken. Und das gelingt eben durch eine Vielzahl von Organisationspraktiken, also die Bildung von Gewerkschaften, die Schaffung von Tarifverträgen, die Regelung von Arbeitszeiten. Also alles das führt dazu, dass der Zustand der Sklaverei eben schon in verschiedenen Schritten überwunden werden kann durch einen Kampf um sofortige Neugestaltung der sozialen Verhältnisse. Es ist vielleicht zu betonen, dass für Naftali und seine Mitautoren Wirtschaftsdemokratie sich dann erfüllt, wenn es eben Sozialismus wird. Also Sozialismus und Wirtschaftsdemokratie, das betonen sie, geht zusammen. Wirtschaftsdemokratie wird es ohne Sozialismus nicht geben, also die Veränderung von Eigentumsverhältnissen. Und das bedeutet eben sehr energisch Eigentumsverhältnisse, die in dem Sinne nicht jetzt Verhältnisse derart sind, dass dann die Arbeiter die Eigentümer sind, sondern dass eben gemeinwirtschaftliche Gesichtspunkte, also die Gesichtspunkte der wirtschaftlichen Ganzheit, eben zum Tragen kommen. Das deutet auch hier schon einen weiteren, durchaus kritischen Punkt an, dass nämlich anders als die Rätebewegung Naftali die Vorstellung hat, dass die Wirtschaft so etwas ist wie ein eigenes Gemeinwesen, also das Gemeinwesen der Arbeit, und sich in diesem Gemeinwesen alle beteiligen, die eben darin tätig sind. Also das heißt, an diesem Punkt wird dann gar nicht mehr so sehr von Klassen gesprochen und verschiedenen Interessen. Also man könnte auch sagen, Technikern und Wissenschaftlerinnen in der Produktion, also solche mit komplexeren und einfacheren Aufgaben, etwas, was in der Diskussion über Planung und Wirtschaftsdemokratie dann doch immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Hier wird angenommen, alle sind dann gleichermaßen Teilnehmerinnen, Trägerinnen dieses Beteiligungsprozesses an diesem Gemeinwesen und bestimmen sozusagen gemeinsam diese umfassenden Ziele der Unternehmen oder der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Also es geht eben dann um den Gemeinnutzen und die Mitbestimmung durch alle Wirtschaftsgenossen. Wie es heißt, dabei ist klar, dass sie die Vorstellung haben, dass das Wesen der Wirtschaftsdemokratie in einer gewissen Weise sich durchsetzt, aber sie betonen auch gleichzeitig, dass es keine Frucht ist, die ohne Kampf der Gesellschaft in den Schoß fällt, sondern eben errungen werden will und es eben auch gar kein einheitliches Rezept ist. Also Wirtschaftsdemokratie ist ein Prozess, der sich vollzieht, also eine Vergesellschaftung, in der viele Menschen auch sich gegen die Sklaverei und die Despotien, Betrieben und Gesellschaft durch Kapitaleigentümer wenden, dass das eben nicht einem einheitlichen Rezept folgt, sondern aus unterschiedlichen Praktiken besteht. Es geht also um Mitbestimmung. Das fängt zunächst mal bei der Mitbestimmung der Arbeit an. Sie sprechen dann von der konstitutionellen Fabrik, von Verhältnissen im Betrieb, in dem nicht die Privateigentümer alleine bestimmen, sondern es geht darum, dass die gesellschaftliche Funktion eines Betriebs, eines Unternehmens von allen Beteiligten in den Blick gerückt wird und entsprechend auch gehandelt wird. Wenn man vom Gemeinwesen an diesem Punkt spricht, dann heißt es eben auch, verschiedene Widersprüche in den Blick zu nehmen. Die Konflikte, die mit einer vergesellschafteten Produktion und Konsumtion einhergehen, sind solche, die dann aus dem Blickwinkel des Gemeinwesens gelöst werden müssen. Und diese Konflikte betreffen eben das Verhältnis von Preisen und Löhnen. Also es kann sein, dass Belegschaften höhere Preise wollen, um höhere Löhne zu bekommen. Das führt aber in der Konsequenz dazu, dass die Konsumenten mehr zahlen müssen, also nicht unbedingt gleichsinnig denken. Es kann zu Konflikten führen bei der Frage von Produktion, Angebot auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite. Das muss sich ja nicht immer harmonisch entsprechen, entspricht sich auch vielfach nicht harmonisch. Und die Frage ist, wie das eben auf der Ebene des Gemeinwesens bewältigt wird. Und genauso berührt es auch Fragen der Rohstoffe, der Rohstoffaneignung, der Vernutzung, der Sparsamkeit im Einsatz von Produktionsmitteln und Rohstoffen. Also auch da kann es ja unterschiedliche Interessen geben. Was Naftali sich erwartet, ist, dass eine planmäßige Wirtschaftsführung im Interesse der Allgemeinheit diese Widersprüche bearbeiten kann und auch zu einer guten Lösung führen kann, ohne dass es jeweils bedeutet, dass es wirklich zu einer starren, stabilen Regelung kommen kann, sondern es eben darum geht, das in eine Balance zu bringen und es eben immer wieder von Neuem auch eine Diskussion, eine Auseinandersetzung um das geht, was das Allgemeinwohl ist, was aber eben unter kapitalistischen Bedingungen nicht möglich ist. Was Sie in dem Buch dann machen, also das sind sozusagen die Prinzipien, nach denen Sie argumentieren, und was Sie in dem Buch machen, ist, dass Sie jetzt ganz dem Grundgedanken entsprechend versuchen zu zeigen, dass es eben diese Tendenz zur Vergesellschaftung von Produktion und Konsum gibt, und das gehen Sie dann im Einzelnen durch, das will ich jetzt hier nicht ausführlich darstellen. Da geht es um wirtschaftliche Selbstverwaltungskörper. Das sind also durch den Staat beauftragte Wirtschaftseinheiten. Da geht es insbesondere um Kohle und Kali und die Bildung von entsprechenden Selbstverwaltungskörperschaften wie den Reichskohlenrat oder den Reichskalirat. Und Naftali zeigt, eigentlich entspricht es ein bisschen dem Modell der Mitbestimmung, die wir heute in Aktiengesellschaften haben, also Aufsichtsratmitbestimmung, dass eben dann doch in den Selbstverwaltungskörperschaften die Unternehmer immer auch ein leichtes Übergewicht haben, trotz einer gewissen Beteiligung der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften. Dann gibt es einen weiteren Hinweis auf die öffentlichen Betriebe, die Vergesellschaftung der Versorgung, also wenn man so will, Wasser, Strom, Mobilität, dass das eben hier schon um Gemeinwohlgesichtspunkte geht bei der Versorgungssicherheit. Dabei geht es in dem Kapitel gar nicht so sehr um die Frage der Demokratisierung von unten, also wie handeln die Belegschaften, wie entscheiden die das mit oder wie entscheiden auch die Bürgerinnen das alle mit, sondern es wird eigentlich hier angenommen, und das ist überhaupt ein starker Zug in der Argumentation des Buches, dass das Gemeinwohl sich eben durch staatliche Vermittlung und durch Gesetze einstellt. Das wird an einer Stelle auch durchaus kritisch diskutiert, dass es einerseits der Staat das Gemeinwohl sichert, also das öffentliche Interesse zur Geltung bringt und damit in die Wirtschaft eingreift. Es wird nicht so sehr thematisiert, dass ja das öffentliche Interesse immer auch Gegenstand eines Streits ist und die Frage sich dann stellt, wie wird eigentlich dieser Streit geführt in einer demokratischen Gesellschaft, nämlich was ist eigentlich das Gemeinwohl, also wo bauen wir eben ein Schwimmbad hin und wie viel Straßen benötigen wir und welche Menge von Getreide oder Brot oder Obst wird an diese oder jene Orte geliefert. Also diese Art von Entscheidung müssen ja getroffen werden. Und es betrifft natürlich auch die öffentliche Versorgung. Es wird unterstellt, dass eben der Staat das bewältigt. Mit anderen Worten, die parlamentarische Demokratie. Es ist aber auch für die Autoren klar, dass natürlich damit mit der verstärkten Intervention des Staates in Wirtschaftsprozesse auch die Kapitaleigentümer verstärkt in staatliche Entscheidungen eingreifen können. Und deswegen fordern sie, das ist ja ein wichtiger Punkt, eben eine Stärkung der Organisation der Belegschaften, der Arbeiter in den Unternehmen selbst, also die Beteiligung der Gewerkschaften an den Unternehmensentscheidungen, was ja eine gewisse Vorkehrung dagegen ist, dass eben Unternehmensinteressen aus dem Blickwinkel von Privateigentümern dann in die Politik hinein verlängert werden. Ein weiterer Bereich der Vergesellschaftung sind die gewerkschaftlichen Eigenbetriebe, Wohnungsbau oder die Zeitschriften, Zeitungen betrachten, schließlich die Konsumgenossenschaften. Auch das ist ein Merkmal der Vergesellschaftung. Dabei diskutieren sie eben, dass Produktivgenossenschaften nicht so aussichtsreich sind, dass aber Konsumgenossenschaften von enormer wirtschaftlicher, gesamtwirtschaftlicher Bedeutung werden können. Ja, und man kann sagen, ja, das ist tatsächlich der Fall. Also Konsumgenossenschaften müssen nicht profitorientierend arbeiten, können sich orientieren am konkreten Bedarf, können also sehr sorgsam mit den Produkten umgehen, also sparsam wirtschaften und eben bedarfsdeckungsorientiert arbeiten. Man kann natürlich angesichts konkreter Entwicklungen von Konsumgenossenschaften fragen, ob sie tatsächlich das umsetzen, was Naftali und andere erwarten, nämlich niedrige Preise, ein gutes Angebot, weil sie eben aufgrund ihrer Marktmacht gegenüber kapitalistischen Unternehmen ja günstig einkaufen können, also in großen Mengen günstig einkaufen können und eben einen besonderen Wert auf die Qualität der Konsumgüter richten können. Es gibt meiner Meinung nach Hinweise, dass das nicht so einfach sich realisiert. Ein letzter Gesichtspunkt in der Vergesellschaftung des Kapitals ist die Entwicklung in der Landwirtschaft. Auch ein interessanter Aspekt, den Sie betonen, dass es eben über lange Zeit eher ausgeschlossen schien, dass man auch in der Landwirtschaft sowas haben kann wie Wirtschaftsdemokratie, dass Sie aber betonen, dass es auch da Vergesellschaftungstendenzen gibt, also nicht mehr nur die Erfahrung der einzelnen Bauer im Verhältnis zu Wetter und Anbaumethoden, sondern dass auch das in zunehmendem Maße mit Technik und Wissenschaft so begleitet wird, dass eben auch da möglich ist, wirtschaftsdemokratisch zu entscheiden über Arbeitsverhältnisse, über Größe, über den Anbau von Früchten oder die Mengen, also dass man da eben doch zu einer demokratischen Steuerung des Prozesses kommen kann. Das gilt, was hier gar nicht so groß behandelt wird, auch für die Waldwirtschaft, ja, dass man auch da sagen kann, dass mit fortgeschrittenen Methoden und Kenntnissen eine Demokratisierung der Forstwirtschaft denkbar wäre. Hinsichtlich des Vergesellschaftungsprozesses ist eben wichtig auch zu sehen, wie der Staat selbst in diesen Prozess einbezogen wird. Also ich habe ja schon angesprochen, dass eben die Gewerkschaften eine starke Position in den Unternehmen bekommen müssen. Es geht den Autoren aber auch darum, dass der Staat entsprechende Einrichtungen braucht, um überhaupt gemeinwohlorientiert informiert zu sein, also Politik in diesem Sinne machen zu können. Und das heißt eben, dass die gesamte wirtschaftliche Entwicklung in den Blick genommen wird und gesehen wird und entsprechende Politik auch gemacht wird. Das heißt, für Naftali, was sie sehen, ist, dass die Gesetzgebung der Weimarer Republik schon darauf reagiert hat durch die Einrichtung eines Reichswirtschaftsrats. Man kann auch sagen, dass die Zentralarbeitsgemeinschaft, die eingerichtet wird mit einer Vielzahl von Arbeitsgruppen, entsprechende Bereiche der Wirtschaft in den Blick nimmt und entsprechende Informationen zur Verfügung stellt. Also das ist das, was Sie bemängeln, dass der Reichswirtschaftsrat gar kein Wirtschaftsparlament ist, sondern genau genommen sich auf Gutachtertätigkeit beschränkt. Und schließlich gehört dazu auch eine Vielzahl von einzelnen Wirtschaftskörperschaften, also wie schon angesprochen, Reichskohlenrat oder Reichskalirat oder der Beirat für Branntweinmonopol, ein entsprechendes Gremium für die Reichspost. Also dass man sagen kann, es gibt ein umfassendes System von Beratung, von Informationsbeschaffung, von Monitoring, sodass eben der Staat ein umfassendes Netz von Informationen hat, mit dem er den gesamtwirtschaftlichen Prozess eben steuern kann und in verschiedene Bereiche der Wirtschaft eindringt und jeweils auch das mit Bezug auf die Gewerkschaften. So schreiben sie dann, so wird nicht nur äußerlich ein Mitbestimmungsrecht an der Wirtschaftsgestaltung erobert, es wächst auch innerlich ein freudiges Gefühl der Mitverantwortung, der Wille, durch bewusste, planmäßige Umgestaltung immer größere Produktivität zum Segen der Allgemeinheit zu erzielen. In dem Buch werden auch Fragen der Demokratisierung des Bildungswesens behandelt. Historisch bedingt geht es vor allen Dingen um die Ausdehnung der Volksschule, also die Verlängerung der Volksschulzeit, der Brechung des Bildungsmonopols, sodass es eben auch eine Durchlässigkeit insgesamt des gesamten Bildungssystems kommt. Aber zunächst mal setzt es bei sehr elementaren Bedürfnissen an. Und schließlich geht die Argumentation über in einen Ausblick zur Demokratisierung der Wirtschaft auf dem Weg zum Sozialismus. Und da gibt es, finde ich, noch mal einen ganz interessanten, schönen Gedanken, weil sie da nämlich noch mal sehr emphatisch betonen, dass Wirtschaftsdemokratie eben nicht nur einfach eine freiheitsrechtliche Bedeutung hat im Sinne der Ausstattung der einzelnen Arbeiter mit den Freiheitsrechten als Moment einer Demokratisierung, sondern dass sie betonen, dass es auch so etwas geben muss wie eine gemeinheitsrechtliche Entwicklung des Eigentums. Und das bedeutet, dass eben das Eigentum selbst sozialisiert werden muss. Es also kein Recht von Einzelnen gibt, das Eigentum unter Kontrolle zu halten und zu bestimmen, sondern eben das Gemeinwesen dann auch das Eigentum verwaltet und darüber Entscheidungen fällt. Also dass eigentlich eben Wirtschaftsdemokratie in Gänze erst dann gelingt, wenn es nicht nur um die Partizipationsrechte von Arbeitern geht, Organisations-, Koalitionsrechten, sondern eben auch eine Verfügungsgewalt über das Eigentum, sodass also es eine Veränderung der Eigentumsstruktur gibt und damit eben auch die Wirtschaftsbürger und Bürgerinnen die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, wie die Produktionsmittel genutzt werden und in Betrieb gesetzt werden.
Fritz Naftali, Wirtschaftsdemokratie, ihr Wesen, Weg und Ziel, Frankfurt am Main 1968, Seite 152, folgende. Wir stehen im Freiheitskampf der Arbeit, der darauf gerichtet ist, die wirtschaftliche Gewalt über den arbeitenden Menschen zu beschränken, indem er ihr Grenzen setzt. Zweifellos gehört dieser Prozess dem Entwicklungsgang einer wirtschaftlichen Demokratie an. Aber dieser Freiheitsprozess ist nur ein Teil der Demokratisierung. So wenig mit ihm die politische Demokratie verwirklicht war, so wenig ist, auch wenn er weiter und weiter gesteigert wird, damit die wirtschaftliche Demokratie erreicht. Die Wirtschaftsdemokratie ist erst erreicht, wenn jener freiheitsrechtlichen Entwicklung der Arbeit auch eine gemeinheitsrechtliche Entwicklung des Eigentums entspricht. Es genügt hier die Feststellung, dass das Grundverhältnis zwischen Arbeit und Eigentum, nämlich die Abhängigkeit des Arbeiters von dem privaten Eigentum an den Produktionsmitteln, bis heute noch unerschüttert ist. Das Lohnsystem ist noch das herrschende System. Der Arbeiter arbeitet in den Hauptbezirken der Wirtschaft für den privaten Unternehmer, nicht für ein Ganzes, das über beiden steht. Alles, was sich in seiner Stellung geändert hat, berührt das Maß seiner privaten Abhängigkeit, nicht die Art dieser Abhängigkeit. Diese Art der Abhängigkeit ist trotz der freiheitsrechtlichen Entwicklung der Arbeit die alte geblieben. Der Arbeiter steht im Dienst des Arbeitgebers. Er ist kein schaffendes Glied eines Gemeinwesens, das keine privaten Unternehmer mehr kennt, sondern nur leitende und ausführende Funktionäre eines organisierten Ganzen.
Zum Gespräch über das Buch von Fritz Naftali über Wirtschaftsdemokratie begrüße ich Hans-Jürgen Urban. Hallo Hans-Jürgen, schön, dass du da bist.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. Du bist ja geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, also sozusagen aus dem Kernbereich all dessen, worum es ja auch bei Wirtschaftsdemokratie geht. Außerdem nimmst du wahr, eine Honorarprofessur für Soziologie an der Universität Jena. Und ein kleiner Hinweis auf eine der aktuellen Publikationen ist das von dir herausgegebene Buch Gute Arbeit gegen Rechts, also in diesem Jahr ganz frisch, auch mit Interviews und Gesprächen mit Betriebsräten. Also so gibt es einen guten Eindruck in die betrieblichen Prozesse. Wir diskutieren ja jetzt hier unter wirklich sehr erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen. Ne? Also wenn man so will, die ganzen Entwicklungen der großen Unternehmen. Wie ist das aus deiner Sicht mit dem Stand der Wirtschaftsdemokratie in dieser Hinsicht, wenn wir jetzt mal an Volkswagen denken oder andere Unternehmen der Automobilindustrie? Da sind ja die Gewerkschaften teilweise sehr mächtig drin und entsprechen ja in mancher Hinsicht auch der Vorstellung, die Naftali dabei hatte.
Naja, der Volkswagen-Konzern ist in der Tat ein stark mitbestimmter Konzern, wo Betriebsräte und IG Metall eine große Rolle spielen. Mhm. Deutlich mehr als in anderen Unternehmen, aber als Wirtschaftsdemokratie würde ich es noch nicht bezeichnen, weder auf der betrieblichen noch auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene. Es gibt Elemente von wirtschaftlicher Demokratie, aber selbst von dem Konzept, das Naftali formuliert hat, ist es doch noch sehr weit entfernt.
Wenn man jetzt nochmal auf Naftali zurückgeht, und wir wollen ja das machen, also wenn man das als Anregungspotenzial betrachtet, ja, also das Buch ist 1928 als Denkschrift für den ADGB vorgelegt worden. Es gibt breite Überlegungen. Vieles davon, ist mein Eindruck, spielt für die Gewerkschaften heute so gar nicht so eine zentrale Rolle. Also wenn ich jetzt denke, seine Überlegungen zur Vergesellschaftung der Unternehmensdynamik, Konsumgesellschaften oder die Frage der Bildungspolitik, die Dinge haben sich auch historisch so geändert. Ja, also aber wenn man an Bildung denkt, denkt man heute ja nicht primär an Wirtschaftsdemokratie, was aber für die Autoren dieser Denkschrift ja zentral war.
Also du hast recht, ein mehr oder weniger ausformuliertes Konzept von Wirtschaftsdemokratie, das über betriebliche Mitbestimmung hinausgeht, ist offen gesagt in den Gewerkschaften zurzeit kein Top-Thema. Mhm. Aber in den Belegschaften leider auch nicht. Insofern wäre die Frage, wie man neues Leben reinbringt in die Debatte, gleich nochmal zu diskutieren. Aber was schon der Fall ist, ist, dass wir eine, ich will mal sagen, historisch analoge Situation haben, weil das Konzept der Wirtschaftsdemokratie war ja der Versuch, einen Mittelweg zu finden, ja, zwischen der Anpassung an die kapitalistische Grundstruktur, die sich in den 20er Jahren nach dem Scheitern der Novemberrevolution in Deutschland abgezeichnet und langsam gefestigt hatte, auf der einen Seite, und aber auch der Einsicht, dass das mit dem revolutionären Hauruck nichts wird. Und ich habe das Konzept immer so gelesen, dass es der Versuch ist, und das hat Naftali ja auch gesagt, am Sozialismusziel festzuhalten, aber realistische Zwischenetappen, die dann auch politisch umsetzbar sind, zu formulieren. Ja. Und da würde ich sagen, gibt es eine gewisse Analogie zu heute. Ja. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren und verteilen, in die Krise geraten ist. Und wir können nicht davon ausgehen, dass revolutionäre Umbrüche absehbar sind. Also ist eigentlich ein wirtschaftsdemokratisches, historisches Moment vorhanden.
Ja, das setzt natürlich voraus, dass die Leute wirklich demokratisch orientiert sind, worüber wir uns ja auch nicht so ganz sicher sein können. Aber ich finde, bevor wir darauf eingehen, gibt es aus meiner Sicht tatsächlich noch eine durchaus gefährliche Analogie, nämlich die Denkschrift wurde 1928 auf dem Gewerkschaftskongress angenommen oder lag dem Gewerkschaftskongress vor. 5 Jahre später kam Hitler an die Regierung und Naftali musste in die Emigration nach Palästina. Ja, und wir haben heute ja auch eine etwas ungleichzeitige Diskussion. Wir diskutieren einerseits über Vergesellschaftung, zum Beispiel von Wohnraum. Also wir sehen eigentlich die Notwendigkeit auch für mehr Demokratisierung in der Wirtschaft, weil eben, naja, so viele Folgen ökologisch, sozial, politisch daran hängen. Und gleichzeitig haben wir auch diese enorme autoritäre Dynamik, sodass wir gar nicht sicher sind, ob das nicht, also das Unternehmerlager hat auf diese Andeutung von Wirtschaftsdemokratie massiv reagiert. Es wurde ja auch eine entsprechende Kampagne von den Unternehmern gegen das Buch gemacht. Also gibt es nicht auch da eine Analogie?
Ja, das ist durchaus der Fall. Wie so oft in zugespitzten Krisenphasen kapitalistischer Entwicklung sind natürlich unterschiedliche Szenarien denkbar. Ja. Es gibt das wirtschaftsdemokratische, ich bezeichne es mal als das progressive Szenario. Ja. Aber natürlich gibt es auch immer die Option der reaktionären Reaktion auf die Krise. Und das hängt mit gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, mit gesellschaftlichen Bewusstseinslagen und so weiter zusammen. Und in der Tat, Alex, man könnte das so interpretieren, dass wir die politische Offensive und die dezidierte Aufkündigung sozialpartnerschaftlicher Aushandlungsmodalitäten, die wir gegenwärtig erleben in der Metall- und Elektroindustrie, als einen Schritt in Richtung reaktionäre Reaktion auf die Krise interpretieren können. Und das ist dann natürlich ein Warnzeichen, weil das könnte dann leider weitere Analogien nach sich ziehen, die dann eventuell sogar in dem enden, was du angedeutet hast, nämlich, dass die Krise nicht von links beantwortet und gelöst wird, sondern von rechts. Die Gefahr, die ist real.
Ja, wobei ich immer zögere, seit längerem von Krisenlösungen auf der Seite der Rechten zu sprechen, weil am Ende ist das Land zerstört, viele Menschen tot. Ja, wenn man denkt, wie jetzt eine Partei wie die AfD mit 30% bei den Landtagswahlen für Remigration argumentiert, ja, und wenn das umgesetzt würde, wenn man sich vorstellt, mit welchen staatlichen Maßnahmen und Gewalt das einherginge, ja, und ich meine, die Wirtschaft warnt ja auch die ganze Zeit davor. Ich meine, aber das ist auch so für mich nicht so erstaunlich, weil auch in den 20er Jahren hat die Wirtschaft immer wieder gewarnt davor, Hitler zu wählen. Und am Ende haben sie dann doch sich angenähert. Ja, also, ja.
So habe ich es auch gemeint, weil ich dezidiert natürlich auch der Auffassung bin, dass das, was wir da von rechts an Politik angeboten bekommen, natürlich nichts mit einer einigermaßen adäquaten oder akzeptablen Krisenlösung zu tun hat, sondern das ist sozusagen die reaktionäre Antwort auf die Konfliktsituation. Und was das Kapital angeht, das ist natürlich auch eine durchaus komplizierte Angelegenheit und man darf es sich da auch nicht zu einfach machen. Ja? Also große Teile, sowohl des Industriekapitals, des Finanzkapitals sowieso, sind erst einmal eher global orientiert und haben erst einmal gar nicht viel Sympathien für nationalistisch bornierte Politikkonzepte. Das ist nicht der Handlungsraum, in dem sie tätig sind, ja, in dem ihre Profite gemacht werden.
Ja.
Was wir allerdings auch gesehen haben, das ist, wenn sich dann die Krise zu einem gewissen Grad zugespitzt hat, ja, und dann die Frage steht, werden die Grundfeste in Frage gestellt oder nicht? Dann gibt es oftmals auch von wesentlichen Fraktionen natürlich die Bereitschaft, sich auch mit den Kräften zu verbünden, die dann wenigstens für den Erhalt der Grundstruktur, der kapitalistischen Eigentumsordnung und so weiter verbinden.
Ja.
Und so weit sind wir noch nicht, aber wir sehen in den USA, dass Trump auf einmal zum Liebling des Silicon Valleys wurde. Wir sehen, dass die Tech-Milliardäre auf Seiten Trumps sind, die vorher doch immer global orientiert waren, modern wirkten und so weiter. Also scheinbar gibt es diese Mechanik dann doch. Und in Deutschland sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, aber das kann schnell passieren.
Ich meine, wie würdest du es denn einschätzen? Ich meine, wir haben ja schon angesprochen, dein Buch auch mit Gesprächen, Betriebsräten. Ich meine, Naftali sagt ja, das finde ich eine der wirklich schönen Dinge in dem Buch, dass er sagt, was wir machen, ist eigentlich auch ein Bildungsprojekt, weil was wir wollen, ist, dass die Kollegen, die Kollegin, ja, ich glaube, in der Vorstellungswelt des Buches geht es vor allen Dingen um Männer, aber können wir ja mal einfach anders betrachten, dass in den Kategorien der Gemeinwirtschaft gelernt wird zu denken. Ne, also Wirtschaftsdemokratie ist ja nicht nur sozusagen eine Technik, ja, zur Lenkung von Unternehmen, sondern es ist auch eine Demokratieeinstellung, also in Kategorien der Gemeinwirtschaft zu denken. Und also du hast ja jetzt die Reaktion des Managements, der Kapitaleigner, aber wie würdest du das auf der Ebene der Belegschaften einschätzen?
Also die Rechtsentwicklungen in den Metropolen der kapitalistisch entwickelten Gesellschaften sind allerdings verglichen mit den Finanzmärkten national fragmentierter. Mhm. Es ist ein Trend durch alle Gesellschaften, der aber nationale Spezifika aufweist, die man sich genauer anschauen müsste, wenn man dagegen vorgehen will. Was ich gerne hervorheben würde, wäre Folgendes. Die Ideen und das Buch von Naftali gehen gegenüber der gegenwärtigen Diskussion immer dort hinaus, über das, was wir gegenwärtig haben, wo die überbetriebliche Ebene thematisiert wird.
Ja.
Was wir gegenwärtig durchaus haben, sind Initiativen mit Blick auf betriebliche Mitbestimmung. Du hast VW-Konzern genannt, man könnte Bereiche der Stahlindustrie nennen, Montan-Mitbestimmung. Mhm. Da gibt es auch erhebliches Engagement. Und wir sagen auch manchmal im Gewerkschaftsjargon vorschnell, da geht es um Demokratie im Betrieb. Das ist allerdings, wenn man den Demokratiebegriff ernst nimmt, unzulänglich. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir können im kapitalistischen Betrieb keine Demokratie verteidigen, weil da gibt es keine. Die Grundstruktur ist hierarchisch.
Ja,
sie ist eher vergleichbar mit einer konstitutionellen Monarchie oder einem Absolutismus. Deswegen müsste Demokratie im Betrieb mit einer Vorwärtsstrategie verbunden sein. Man muss sie erstmal erkämpfen. Und wir können vielleicht gerne noch darauf zurückkommen, das ist ja ein spannender Punkt, den wir diskutieren müssen. Der zweite Punkt ist aber, Wirtschaftsdemokratie muss notwendigerweise über den Betrieb hinausgehen.
Ja, ja.
Und da ist das große Defizit der gegenwärtigen Diskussion. Ja? Wir haben keine Vorstellung, was Wirtschafts- oder keine ist zu viel, wenig Vorstellung, was Wirtschaftsdemokratie als Makropolitikansatz bedeutet. Und das war bei Naftali ja sehr stark orientiert. Er hat zwar zum einen die Konzentrationstendenzen in der Wirtschaft, die Ausdehnung der öffentlichen Wirtschaft, ja, die sozialstaatlichen Elemente, die hat er zusammenfügen wollen zu einem Konzept. Aber es war immer überbetrieblich gedacht.
Ja, ja.
Und da sind wir zurzeit relativ blank. Es gibt eine Renaissance dieser Debatte und die kommt über die Branchendiskussion.
Mhm.
Ja, die kommt zum Beispiel in der Stahlindustrie über die Frage, wie können wir die Dekarbonisierung der Stahlproduktion organisieren. Und da ist immer mit dabei die Erkenntnis, dass das ein Branchen- und nicht ein Betriebsthema ist.
Ja.
Und da gibt es positive Ansätze. Aber diese überbetriebliche Dimension, die fehlt, aber die ist für wirtschaftsdemokratische Konzepte unverzichtbar. Und da müssen wir richtig zulegen.
Ich stimme dir zu. Gleichzeitig ist das Buch gerade in der Hinsicht auch wiederum bescheiden, weil es letztlich auf zwei Ebenen argumentiert. Der Zusammenhang wird hergestellt über Kartelle, also Preis- und Mengenkartelle. Das vergesellschaftet die einzelnen Betriebe und sorgt letztlich ähnlich wie Monopole dafür, dass Betriebe und Unternehmen in einen Ausgleich gesetzt werden. Ja, also die Kartelle sorgen dafür, dass eben bestimmte Betriebe runtergefahren werden oder zur Schließung gezwängt werden. Ne? Also das ist dann so eine Art Ausgleich. Aber das ist nicht das, was ich mir vorstelle, dass man sagen könnte, wenn man aus dem Blickwinkel eines Gemeinwesens argumentieren würde, dann käme ja das rein, was du gerade angesprochen hast. Wie dekarbonisieren wir? Ja, also wo das ganz gut bei Ihnen reinkommt, ist auf der Konsumebene, aber auch das könnte man ja noch weiter ausbauen. Also welche Art von langlebigen Konsumgütern bräuchten wir? Wie müssten eigentlich Betriebe Kleidung erzeugen oder Schuhe, dass die eben langlebig genutzt werden. Ne? Also dass es nicht nur Menschen mit hohen Einkommen, die sich den Luxus leisten, teure Schuhe, ja, weil die dann lange nutzbar sind, sondern wie würde sich das sozusagen wirtschaftsdemokratisch in Wirtschaftspolitik übersetzen?
Also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Naftalis Gedankenwelt um das kreiste, was, ich glaube, es war Hilferding als erster, dann den organisierten Kapitalismus genannt
hat. Darauf wird es ja auch stark
Bezug genommen. Richtig. Und ich glaube, es ist auch eine Formulierung von Hilferding. Es geht dann darum, die Kommandohöhen der Wirtschaft sozialistisch zu besetzen. Mhm. Und dann glaubte man, hat man den qualitativen Sprung geschafft. Ja, das war so eine Vorstellung, die kapitalistische Akkumulation spielt uns in die Hände, indem sie das Kapital konzentriert. Die politische Demokratie, die parlamentarische Demokratie spielt uns in die Hände, indem sie uns die Möglichkeit gibt, die Staatsmacht zu erkämpfen. Und dann transformieren wir das, indem wir die Kommandohöhlen des Kapitals erobern.
Ja.
Das ist natürlich eine, na, wie würde man sagen, unterkomplexe Vorstellung
dieser ganzen Sache. Klar.
Weil das ist sehr schematisch gedacht und vor allen Dingen, es denkt viele Ebenen, die wirtschaftsdemokratische Entwicklungsmodelle haben, nicht mit. Aber ich glaube, wenn wir dann mal versuchen wollen, das ein bisschen in die Jetztzeit zu übertragen, dass das, Alex, was du reklamierst, nämlich dieses Moment der Gesellschaftlichkeit, ja, des Moment des Gebrauchswert, des gesellschaftlichen Nutzens, heute wahrscheinlich über die Ökologiedebatte kommen müsste. Mhm. Ja, du hast ja auch schon die Beispiele genannt mit den langlebigen Waren und die Kritik am schnellen, kurzweiligen, verschwenderischen Konsum. Ich glaube, dass es eine große Chance gibt, die Logik und die Unverzichtbarkeit von wirtschaftsdemokratischer Regulation der Ökonomie über das Umweltthema neu in die Debatte einzubringen, zu zeigen, dass die historische Notwendigkeit, die Produktions- und Lebensweise mit den Nachhaltigkeitserfordernissen der Natur in Übereinstimmung zu bringen, notwendigerweise die Demokratisierung der ökonomischen Prozesse erfordert.
Ja.
Und dass wir, wenn wir heute über Wirtschaftsdemokratie reden, nicht über Kommandohöhen, die es zu erobern gilt und so weiter reden sollten, sondern über die ökologische Diskussion kommen sollten.
Ja, also zwei Bemerkungen, also zustimmend, ja. Also vielleicht ist diese Hilferdings hier Vorstellung wirklich ein bisschen, also die ist naiv. Also kein Zweifel, weil es ja die Strukturlogik gar nicht, erstmal so scheint es gar nicht berührt, sondern irgendwie ist es so ein engelscher Gedanke. Es kommt zu einer immer stärkeren Zentralisation des Kapitals und am Ende muss man nur noch sozusagen oben das abschöpfen und mit anderen Personen besetzen und dann wird es anders gelenkt. Ja, so wird das, so ist es nicht und so wird es nicht sein. Ja, das ist ganz klar. Aber das würde ich noch mal so ein bisschen aus gramscianischer Sicht ergänzen, weil deswegen habe ich das mit den Denken in den Kategorien der Gemeinwirtschaft angesprochen. Was mir an dem Gedanken ganz gut gefällt, ist, dass Naftali betont mit der Wirtschaftsdemokratie, die Leute lernen, mit der Realität der Wirtschaft umzugehen. Das finde ich bezogen auf die ökologische Frage so wichtig, ja, dass die Leute realisieren, was sie eigentlich tun in ihrem, wenn man so will, ökonomischen Alltag. Ja, also, ja, wenn man mal so fragt, was ist denn Wirtschaft? Ja, dann denkt niemand an seine Spartätigkeit oder niemand an die weniger an die, also mein Tanzlehrer damals, als ich ihn gefragt habe als Schüler, hat daran nicht gedacht. Aber welche Kleidung? Wie ist die Kleidung beschaffen? Welche Qualität hat die? Ne? Und ich meine, wenn ich das so in meiner Verwandtschaft sehe, dass die Leute, ach, ich kann diese Möbel nicht mehr sehen, ich kaufe mir lauter neuen Kram, dann wird es einfach ausgetauscht. Ja, so. Und das ist ja eine Art von merkwürdiger, luxurierender Art von Vernichtungskonsum, der auf die Dauer gar nicht machbar ist, nachhaltig ist.
Ja, also Tanzlehrererfahrungen kann ich jetzt leider in unsere Diskussion nicht einbringen.
Nein, muss auch nicht sein.
Aber das, was du thematisierst, ist in der Bevölkerung rudimentär vorhanden. Und ich glaube, es kommt da zum Vorschein, wo man jetzt in der Gesellschaft doch immer stärker Zustimmung für die These befinde, dass der verschwenderische Umgang mit der Natur so nicht weitergehen kann. Ja, dass also die Schäden und die Folgewirkungen der Naturzerstörung mittlerweile alle betreffend zurückschlagen. Ob das jetzt die Hochwasserkatastrophen sind, ob das Klimaprobleme sind und so weiter. Und ich glaube, dass es dort eine Möglichkeit gibt, vieles neu zu thematisieren, was wir vorher nicht thematisieren konnten. Also die Eroberung der Kommandohöhen in den großen Konzernen, das ist für den normalen Bewohner einer Gesellschaft keine Kategorie.
Ja.
Da kann der sich nichts drunter vorstellen. Und historisch müsste man ja sogar sagen, es war ja eine der großen Illusionen zu glauben, man muss nur die Spieler austauschen und dann kommt und dann man zum sozialistischen Spiel und haben ganz vergessen, dass auch die Spielregeln sich verändern müssen.
Ja.
Und wir haben gesehen, dass auch Unternehmen sogar genossenschaftlicher Art oder mit höherem öffentlichen Eigentumsanteil, solange sie dem Primat der kapitalistischen Profitkonkurrenz unterworfen wurden, am Ende dann doch auch sich immer stärker kapitalistischen Unternehmen angeeignet haben.
Genau,
Die Entwicklung der genossenschaftlichen Bewegungen hat das ja immer wieder gezeigt.
Ja.
Also diese Art zu denken ist modelltheoretisch zu abstrakt.
Letztlich auch falsch. Nicht nur abstrakt, sondern führt auch in die falsche Richtung. Lass uns nochmal auf den Punkt zurückkommen, weil das ist eine Frage, die mich selber interessiert, die wir auch im Podcast schon mal hatten, im Zusammenhang mit Chakrabarti. Die ganze planetarische Dimension, die müssen wir jetzt hier nicht berühren, dass eben die Selbstverständlichkeiten der Natur, die wir kennen, einfach sich uns entzieht durch Klimawechsel, Biodiversität, durch die Zerstörung von Meeresrhythmen, also ozeanischen Strömungen und so weiter. Aber ich finde, weil das ist eben auch etwas, wo ich das Gefühl habe, da gibt es für die Linke und auch wahrscheinlich für die Gewerkschaften echten Bedarf, jetzt zu klären, wie sie damit umgeht. Die Leute erleben 2-3 Mal die Zerstörung ihrer Wohnung, ihrer Häuser, ihrer Autos. Ja, also das wird alles weggespült, untergraben, zerstört, dann müssen sie alles erneuern. Aber es ist klar, der Staat kann das nicht bewältigen. Weder hatte das Personal noch die Ressourcen. Also im Ahrtal warten die Leute ja immer noch darauf, wo können sie neu bauen. Dann wird auch zu Recht beklagt, dass genau genommen dieselben Baufehler wieder gemacht werden, ja, und auch die landwirtschaftlichen Anbaumethoden nicht so geändert werden, wie es notwendig wäre. Und das heißt für mich, eigentlich müssten wir da sehr viel stärker, also wirtschaftsdemokratisch fragen, weil das genau das, wie ich das auch anpacken würde, weil die Hilfsbereitschaft der Leute ist enorm. Die kommen zu Tausenden, bringen Gerätschaften mit, ihre Kompetenzen. Ja, also Valencia war für mich jetzt auch so ein Beispiel, ja, wo man denkt, es ist irre, was die Leute machen. Und gibt es da eine Diskussion? Also ich meine, reagiert ihr auch jetzt als Gewerkschaften auf sowas? Weil es sind ja auch Mitglieder direkt betroffen davon. Und auch da sind ja auch die Kompetenzen vorhanden.
Ich würde gerne in 2 Punkten auf diese Frage, die du formuliert hast, antworten. Das eine ist, ja, dass ich in dieser Problemkonstellation, die du beschrieben hast, ein Teil des Versagens der Linken insgesamt sehe.
Ja.
Warum?
Ja.
Die Menschen spüren, dass diese Art von ungezügeltem, marktvermittelten Verbrauch von Natur so nicht mehr weitergehen kann.
Mhm, genau,
Sie spüren das.
Das spüren sie.
Ja,
das.
Absolut. Manchmal haben sie es nicht übersetzt in klare analytische Argumente, aber sie spüren, dass da was nicht. Auf der anderen Seite glauben sie auch nicht wirklich daran, dass nicht marktgetriebene Modelle von Wirtschaften überhaupt funktionieren. Und auch da gibt es ja eine Reihe von historischen Beispielen des Scheiterns von nicht marktorganisierten wirtschaftlichen Modellen. Die Geschichte sozialistischer Versuche ist ja nicht unbedingt eine Geschichte von Triumph zu Triumph.
Naja, mit vielen ökologischen Desastern
auch verbunden. Sogar mit großen ökologischen Desastern. Ja, okay. Und was jetzt notwendig wäre, das wäre doch, dass ein Denkangebot, meinetwegen auch ein Lernangebot präsentiert werden sollte, das genau zeigt, es ist trotz alledem möglich, eine Ökonomie zu organisieren, die sich nicht von den Zwängen des Marktes treiben lässt, die auf der anderen Seite aber akzeptiert, dass wir bisher keine nicht marktförmig organisierten, effizienten und demokratischen Modelle des Wirtschaftens hingekriegt haben. Wenn man das akzeptiert, dann hat man da eine Linie, an der man, wie ich finde, ganz, ganz spannend weiter diskutieren kann. Und da ist bisher linke Wissenschaft wie linke Politik relativ blank. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass die Linke ein bisschen viel Kultur und ein bisschen wenig Ökonomie in der letzten Zeit diskutiert hat. Für die Gewerkschaften, um das auch zu sagen, ich will da ja nicht kneifen. Für die Gewerkschaften bedeutet das, dass unser zentrales Handlungsfeld, obwohl ich ein Vertreter des politischen Mandats der Gewerkschaften natürlich bin, aber das primäre Handlungsfeld erst einmal der Betrieb ist.
Ja, klar.
Und die Übersetzung dieser Problematik heißt für die Gewerkschaften, die ökologische Transformation der Produktion mit Blick auf Produkte, mit Blick auf die energetische Grundlage der Produktion und so weiter. Und das ist das, was wir gegenwärtig versuchen und wo wir uns in einem ganz schwierigen Prozess befinden. Weil es scheint so, nehmen wir das Beispiel der Automobilindustrie, dass wir nach einer internen, auch durchaus schwierigen Diskussion uns darauf verständigt haben, dass das mit der Automobilindustrie so nicht weitergehen kann, Die Verbrennertechnologie kann so nicht weitergehen. Auch das Volumen an Produktion von Autos kann so nicht weitergehen.
Ja.
Die Art, wie das Auto genutzt wird.
Es gibt zu viel. Ja,
es gibt zu viele, es gibt umweltschädliche und es gibt kein Verkehrskonzept, in dem das Auto durchaus seinen Platz haben sollte.
Ja, so. Genau.
Das versuchen wir jetzt und das haben wir gemacht. Das diskutieren wir. Und die Belegschaften sind weiter, als man manchmal glaubt.
Ja.
Und jetzt kommt eine Diskussion und jetzt kommt eine Entwicklung, dass man aber stecken bleibt und die Rahmenbedingungen zum Beispiel für die E-Mobilität überhaupt nicht vorhanden sind. Und jetzt gibt es natürlich große Befürchtungen in den Betrieben, die da sagen, jetzt habt ihr uns auf diesen ökologischen Transformationspfad gelockt und jetzt sehen wir, das Ganze funktioniert nicht. Und jetzt kommen Teile des Kapitals und sagen, ja, das war auch sowieso Quatsch, wir machen weiter mit dem Verbrenner. In der ganzen Welt werden Verbrennermotoren. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Konstellation, in der insbesondere die Gewerkschaften, wie ich glaube, eine Orientierungsfunktion haben und wo wir gemeinsam mit den Belegschaften sagen müssen, die Lösung aus dieser schwierigen Situation ist nicht zurück in die fossile Produktion, sondern sie ist mit einem schnelleren Tempo in Richtung der nachhaltigeren.
Genau. Aber wie ist das? Ich meine, die Belegschaften, die müssen sich ja selber auch, also das ist jetzt eine Frage, als Akteure verstehen. Und die sind ja Teil eines, wenn man so will, einer tiefgreifenden sozialen Auseinandersetzung.
Ja.
Weißt du, also ich lese mal hier einen Satz von Otto Brenner vor, weil ich den jetzt gerade so ganz gut finde.
Gerne.
Machen wir es uns ganz deutlich. In der Gesellschaft, in der wir leben, gibt es Klassen und Klassenunterschiede. Gibt es Klassenkampf. Und eine Form, wie ich finde, dass Klassenkampf heute ausgetragen wird, ist genau bei der Frage der ökologischen Zukunftsfixierung. Welche Art von Zukünfte werden da jetzt eigentlich strukturiert? Und insofern ist es irgendwie auch ein bisschen unfair, wenn die, wie du jetzt formuliert hast, die Arbeiter dann sagen, ihr, die Gewerkschaft, habt sie verführt, jetzt dahin, da mitzumachen. Also ich kann das gut teilen, dass Leute sagen, naja, eigentlich ist doch das, was wir da produzieren, gar nicht gut. Wir schädigen die Zukunft unserer Kinder. Ja, also ne, der Simon Schaub hat jetzt da bei den Bauarbeitern, die antworten ihm dann, wir bauen zu viel, wir bauen das Falsche und wir bauen mit dem falschen Material. Das, ich meine, das ist doch eine kräftige Aussage eines Wissens, dass es in eine andere Richtung gehen muss. Ja, und das gilt wahrscheinlich auch für viele Autobauer. Ja.
Also Ökologie und nachhaltige Entwicklung als Verführung war natürlich eine etwas zugespitzte Formulierung.
Ja, ja, aber
Natürlich steckt da ein reales Problem dahinter. Der uns beiden ja bekannte Jenaer Soziologe Klaus Dörrer hat ja die These formuliert, dass der traditionelle soziale Klassenkonflikt sich zum sozial-ökologischen Transformationskonflikt verändert hat.
Ja.
Und da ist ein Stück Wahrheit dran.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bringt man jetzt sozusagen die Reaktivierung von Klassenauseinandersetzungen in einer historischen Periode, die eigentlich durch die ökologische Transformation geprägt sein sollte? Wie bringt man diese Problemknäule ineinander? Oder wie besser gesagt, wie löst man dieses Problemknäuel auf?
Ja, ja.
Und da ist meiner Auffassung nach ein Element ganz einfach zu formulieren und schwer zu machen. Schon wieder mal, nämlich, dass gezeigt werden muss, dass die Nachhaltigkeitsrevolution in den Betrieben diejenigen, die sie vorantreiben sollen, nicht von vornherein zu den programmierten Verlierern macht.
Mhm.
Und das bedeutet die enge Kombination aus radikaler Veränderung des Produktionsmodells mit der Aufrechterhaltung oder sogar der Neuformulierung einer sozial attraktiven Perspektive. Das heißt nicht Arbeitsplatzerhalt, wie er ist. Das heißt aber eine soziale Perspektive im Zuge dieses Veränderungsprozesses, die möglichst alle mitnimmt. Wenn das nicht gelingt, dann ist es auch gut nachvollziehbar, dass diejenigen, die ansonsten die programmierten Verlierer wären, sich diesem Prozess verweigern.
Ja, das ist ganz selbstverständlich. Ja, klar. Ich meine, nein, das darf ja nicht auf Kosten, sondern das wäre jetzt meiner Meinung nach so gesehen auch der gemeinwirtschaftliche Gesichtspunkt, den Naftali da reinbringt, nämlich zu sagen, ja, wir betonen das, also Wirtschaftsdemokratie ist tatsächlich in diesem Punkt auch wie immer ein Platzhalter für eine Lösung, sagen wir mal so. Es sagt ja noch nicht konkret wie, aber es ist ein Platzhalter.
Ich habe in dieser Diskussion ja gemeinsam mit ein paar Kollegen diesen Begriff der Ökologie der Arbeit wieder aufgenommen. Mhm. Ökologie der Arbeit oder Arbeitsökologie. Und der Gedanke war eigentlich relativ einfach. Der Gedanke besteht darin, dass wir als Gewerkschaften mit drei Reproduktionskreisläufen zu tun haben. Reproduktion der Arbeitskraft, das ist unser Kernbereich, da sind wir geübt historisch. Ja. Reproduktion der Gesellschaft, das ist das Politische. Und Reproduktion der Natur. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, diese drei Reproduktionskreisläufe zusammenzudenken und ganz praktisch formuliert, etwas holzschnittsartig, aber ich glaube nicht falsch. Ja. Aus diesen drei Reproduktionskreisläufen lässt sich sowas wie ein Prüfraster formulieren. Mhm. Gute Gewerkschaftspolitik ist Politik, die positiv in diese drei Reproduktionskreisläufe interveniert. Schlechte Gewerkschaftspolitik ist welche, die das ein oder andere vergisst oder dagegen hat. Und diese Idee von der Integration von Arbeitskraft, Gesellschaft und Natur herzukommen, das führt dann zu dem, was wir vielleicht noch diskutieren können, nämlich meiner Vorstellung der ökosozialen Wirtschaftsdemokratie.
Ja,
weil diese Idee braucht dann natürlich eine makroökonomische Rahmung, sie braucht das Zusammenspiel der ökonomisch relevanten Akteure und sie braucht eine gemeinsame Fantasie, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll.
Ja. Also wir werden leider die Zeit nicht haben, jetzt das wirklich weiter noch zu vertiefen. Aber ja, in die Richtung muss es gehen. Ja, also ich würde vielleicht nur, damit es genannt ist. Also du kannst ja überlegen, ob das für dich ein vierter Kreislauf wäre, aber das wäre die soziale Reproduktion, die in der geschlechtlichen Arbeitsteilung, also der Fürsorgetätigkeit, auch noch eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist, lohnt sich nochmal eigens aufzuwerfen, also diese Fragen der Praktiken aus dem Blickwinkel von Gemeinwirtschaft, von Gemeinwesen, ja, zu thematisieren. Und vielleicht nochmal zum Schluss, weil ich das so selber eine interessante Frage finde. Wir haben uns so angewöhnt, in den letzten Jahrzehnten den Staat gut zu finden gegen den Neoliberalismus. Ja, also ne, wir sind eher für Steuererhöhungen, für mehr Staatsausgaben. Wir kritisieren, dass der Staat Aufgaben an die Zivilgesellschaft abtritt und dergleichen. Mein Eindruck, deswegen will ich es nochmal so rückfragen, ist der Staat eigentlich wirklich ein gutes Krisenhilfsinstrument? Was kann der machen mit Geld und Recht? Also die Steuerungsmedien sind knapp, die sind bürokratisierend schnell. Und ist es nicht eigentlich wirklich sinnvoll, in dem Sinne auch Gewerkschaften mit einem allgemeinen Mandat, allgemeinpolitischen Mandat, dass man sagt, die Gewerkschaften sind auch eine Zukunftskraft, die eben Menschen dafür gewinnt, diese Art von Selbsthilfe mitzuorganisieren, mit ihren handwerklichen Fähigkeiten, also weil wir auch in mancher Hinsicht verdifferenziert sind in unserer Gesellschaft. Ja, wir bilden zu viele Ökonomen vielleicht aus, zu viele Juristinnen, keine Ahnung. Ich will das gar nicht jetzt hier am Mikro entscheiden, aber die Frage ist ja, haben wir genügend Menschen, die genügend Fähigkeiten haben, solche Dinge zu bewältigen, die dann bewältigt werden müssen? Straßenbau, Häuserbau, Möbel und so weiter.
Naja, das ist dann am Ende wieder die Frage der Proportionen einzelnen Sektoren und Bereiche einer nachhaltigen Ökonomie. Aber lass mich einen kleinen Umweg nochmal machen zu diesem Punkt. Wenn ich vorhin die drei Kreisläufe Arbeitskraft, Gesellschaft, Natur genannt habe, ist das natürlich nur der Kern, der Rumpf eines Gemeinwesens. Mhm. Ja, das ist so. Dieser Kern muss sich natürlich weiteren Problemen öffnen. Ich will zwei Probleme nennen. Das eine ist die Geschlechterdimension. Damit ist nichts über Geschlechterdemokratie gesagt, sondern das ist strukturell mitzudenken. Und das zweite ist natürlich die transnationale Dimension. Das ist, ich denke zugegebenermaßen als Gewerkschafter aus den kapitalistischen Metropolen, wohl wissend, dass dieses Defizit bleibt und die Weiterentwicklung des Konzeptes sich dem stellen muss. Der Staat und die Rolle des Staates ist natürlich aus tausend guten Gründen ein Dauerthema linker Strategiedebatten. Und ich würde sagen, ja, man darf den Staat nicht überschätzen in seiner Fähigkeit und in seinem Willen, so tief zu intervenieren in die kapitalistische Ökonomie, auf der er ja beruht. Aber man darf ihn auch nicht abschreiben. Und ich glaube, dass die Defizite, die der Staat strukturell hat, dadurch kompensiert werden müssen, dass es neue Formen der Kooperation zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren geben muss. Mhm. Die Transformationsräte, die vor Ort und in der Region die Transformation organisieren müssen, brauchen staatliche Akteure, weil diese verfügen über Budgets, über Gesetze und über notwendige Ressourcen, die gebraucht werden. Aber sie können die Logik der Transformation nicht alleine bestimmen, sondern die muss korrigiert werden durch gesellschaftliche Akteure, durch Akteure, die die abhängige Arbeit vertreten, die regionale Lebensinteressen vertreten und so weiter. Und ich glaube, aus dieser Kombination muss dann der heterogene Kollektivakteur, den ich mal Mosaiklinke genannt habe, entstehen, der dann die ökologische, wirtschaftsdemokratische Transformation vorantreiben muss.
Hans-Jürgen, wir müssen es leider an diesem Punkt beenden. Hab ganz vielen Dank für diese Überlegung im gemeinsamen Gespräch. Und ich finde, es gibt irgendwie auch nochmal den Hinweis, dass es lohnt, Naftalis Buch heute nach fast 100 Jahren zu lesen und nochmal auch ein bisschen zu befragen auf Perspektiven für eine neue Ausgestaltung von Demokratie. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke dir, Alex, für das spannende Gespräch.